Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Glücksforscher beschäftigen sich mit der Frage, was genau Menschen glücklich macht. Und es gibt Länder wie das buddhistisch geprägte Bhutan, da wird auf der Grundlage solcher Messungen sogar Politik gemacht. Doch wie genau misst man eigentlich Glück und ist das überhaupt sinnvoll? Darüber spreche ich jetzt mit einem alten Schulfreund von mir, mit Jan Eichhorn. Der ist nämlich Soziologe geworden und lehrt inzwischen an der schottischen Universität Edinburgh Happiness Studies, also Glücksforschung. Und zuerst habe ich ihn gefragt, ob das denn überhaupt geht, Glück zu messen. Denn schließlich versteht ja jeder etwas anderes darunter, oder?
Man kann bestimmte Aspekte von Glück messen. Man muss sich nur sehr bewusst werden, was genau man sich anschaut und was eben nicht. Es macht eben einen Unterschied, ob ich mir beispielsweise angucke, wie jemand selber einschätzt, ob er oder sie eine hohe Zufriedenheit mit dem Leben hat. Das kann man sogar relativ gut messen, allerdings nur dann, wenn das innerhalb von, ich sag mal, ähnlichen kulturellen Umständen geschieht, also in ähnlichen Kulturräumen, weil natürlich die Frage ähnlich interpretiert werden muss von Menschen.
Du hast jetzt schon den Punkt unterschiedliche Kulturräume angesprochen. Was sind denn da zum Beispiel die Unterschiede, wie Menschen das definieren?
Es gibt da ganz spannende Studien von einigen WissenschaftlerInnen aus den USA, die sich Studierende angeguckt haben, die in den USA groß gewachsen sind, sozusagen klassischer westlicher Hintergrund und ostasiatische Hintergründe zum Beispiel. Und die haben die befragt, was versteht ihr unter Glück? Und da wurden dann Essays zugeschrieben und danach ausgewertet. Was ganz interessant war, war, dass man zum Beispiel gesehen hat, dass die, ich sag mal, klassisch eher westliche Perspektive oft darauf abzielte, sozusagen das Streben nach Glück, die Maximierung positiver Momente, die man auf sich selber konzentriert. Während bei einigen der ostasiatischen Studierenden eher ein Fokus darauf lag, dass Glück etwas Gemeinschaftliches war, dass es darum ging, wie man selber in der Gemeinschaft eingebettet war und weniger so der Fokus lag auf der Maximierung von tollen Momenten, sondern der Ausgewogenheit positiver und negativer Momente. Jetzt muss man sagen, in allen Gruppen gibt es da natürlich Unterschiede, das ist nicht einheitlich, aber es bedeutet schon, dass selbst die Fragestellung teilweise unterschiedlich interpretiert wird. Und das ist eben dann eine Schwierigkeit bei der Messung, wenn ich die gleiche Frage in verschiedenen Kontexten stelle.
Gibt es da sozusagen einen Weg raus aus diesem Dilemma? Also können Forscher dann Messmethoden finden, um das irgendwie auszugleichen?
Man kann eben explizit den Kontext berücksichtigen. Also in den Sozialwissenschaften gibt es da etwas, das nennt sich Mehrebenenanalysen. Da gucke ich mir eben nicht nur an, ob Menschen in einem Land einen höheren Durchschnitt auf der gleichen Frage sozusagen haben als andere, sondern ich gucke mir zum Beispiel an, wie hoch der Grad an Religiosität oder diese verschiedenen Ausprägungen sind und bringe die Sachen ins Verhältnis zueinander. Das macht Analysen schwieriger, ist aber eine Art und Weise, wie ich mir die Ergebnisse anschauen kann. Nur kriegt man dann eben nicht so ein schönes Ranking raus, das glücklichste Land der Welt, aber man lernt, wie vielleicht nationale Unterschiede sich auf Personen auswirken, was auch die viel spannendere Frage ist.
Du hast jetzt gesagt, bei diesen tiefergehenden Analysen schaut man dann gleich sozusagen auch auf die Faktoren, die vielleicht beeinflussen, wie glücklich ich bin, zum Beispiel Religiosität. Was sind denn diese Faktoren?
Ganz wichtig ist für Menschen, und das sehen wir eigentlich in vielen verschiedenen Kontexten, ist eine gewisse materielle Absicherung. Das ist ganz wichtig. Also Geld allein macht nicht glücklich, das stimmt schon, aber ein gewisser materieller Wohlstand ist wichtig. Wir sehen das vor allem bei niedrigeren Einkommen. Im Prinzip, je weniger ich habe, umso mehr ist das materielle Wohlbefinden wichtig. Was dann aber wichtig ist, je reicher man wird oder je reicher eine Gesellschaft wird, umso weniger Einfluss hat Geld. Und dann kommen andere Aspekte mit rein. Das können persönliche Lebensumstände sein. In Ländern, die selber sehr religiös sind, kann das die eigene Spiritualität sein. Aber es hängt eben sehr davon ab, in was für einem Land ich lebe zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass das überall gleich ist, welche Faktoren besonders ausschlaggebend sind. Und das ist wieder eine dieser Betrachtungsweisen, die heute vielleicht nicht so oft berücksichtigt wird, in der Vergangenheit aber schon, ist die Art und Weise, wie ich lebe und nicht nur sozusagen das Ergebnis bestimmter Prozesse.
Was meinst du damit genau?
Da geht es um ein Konzept, das geht lange zurück auf antike griechische Philosophie, Eudaimonia. Also da sind wir bei Aristoteles, wie so oft. Und ihm ging es beim Glücksbegriff weniger darum, was man genau erreicht, also ob man ein bestimmtes Einkommen hat oder eine bestimmte Position, sondern darum, wie ich mein Leben lebe. Also es geht weniger um das Ergebnis, sondern mehr um den Prozess. Und da war besonders wichtig im eudaimonischen Konzept die Selbstbestimmtheit. Also im Prinzip, dass man Entscheidungen autonom treffen kann. Das bedeutet, dass man nicht nur etwas macht, weil einem die Gesellschaft sagt, du musst das so machen, sondern weil man selber zu dieser Entscheidung kommt. Aus intrinsischen Motivationen heraus. Dabei wird nicht ignoriert, dass es natürlich einen gesellschaftlichen Kontext gibt, aber die Entscheidung wird als intrinsisch und autonom betrachtet. Und diese Herangehensweise, diese Gedankenweise zum Glück, ist eine ganz andere, als wir die heute oft denken. Es geht tatsächlich um die Art und Weise, wie ich lebe, statt was ich explizit erreiche.
Jetzt fragt man sich natürlich, wenn es zum Beispiel um solche Faktoren geht, zum Beispiel um die Prozesse, wie du es gerade genannt hast, wie kann man denn dann daraus politische Handlungsempfehlungen ableiten? Denn das ist ja tatsächlich auch einer der Gründe, warum es diese Forschung gibt.
Ich glaube, da gibt es zwei ganz wichtige Aspekte dazu. Das eine ist, dass selbst die Frage nach Sachen wie der Lebenszufriedenheit, glaube ich, valide Dinge sind, über die man nachdenken kann im Zusammenspiel mit anderen Punkten. Natürlich ist es eine relevante Frage, ob ich ein Wohlergehen in der Bevölkerung habe, das über materielle Dinge hinausgeht und auch diese Eigenevaluation damit dabei ist. Aber wenn ich über Prozesse, die Art und Weise, wie ich lebe, nachdenke, dann kommt da eine spannende zusätzliche Dimension dazu. Aus politischer Sicht würde das für mich den Ausschlag geben zu sagen, ermögliche ich es Menschen denn, ein Leben zu leben, in dem sie autonom Entscheidungen treffen können? Also hier geht es dann eher darum, nicht zu sagen, wir müssen sicherstellen, dass Leute A, B und C sozusagen haben, also ein Einkommen, einen Kita-Platz für die Kinder und vielleicht bestimmte Infrastruktur, sondern haben wir die Strukturen, die es Menschen ermöglicht, verschiedene Lebensentwürfe zu leben? Stimmen die Strukturen überhaupt, um auch eine Pluralität von Herangehensweisen überhaupt möglich zu machen?
Und jetzt hast du gerade den Punkt, sozusagen selbstbestimmt entscheiden und handeln zu können, schon angesprochen. Und gleichzeitig fand ich, als ich mich ein bisschen auch mit deiner Forschung beschäftigt habe, interessant, dass ja ein Ergebnis dieser Forschung durchaus auch zu sein scheint, dass manchmal auch eine Art angepasstes Leben zu führen, zu mehr Glück führen kann, nämlich zum Beispiel bei dem Punkt Religiosität.
Ich würde es so sagen, auch das selbstbestimmte Handeln ist natürlich trotzdem ein Handeln, in dem ich in einer Gesellschaft mich wiederfinden muss. Ich kann mich ja aktiv dazu entscheiden, konform mit der Mehrheit etwas zu tun. Die Frage ist sozusagen, wenn ich mich an die Mehrheit anpasse, mache ich das bewusst oder mache ich es einfach, weil es alle machen? Es kann ja sein, dass ich mit der Mehrheit übereinstimme in einer bestimmten Frage. Dann ist es eine bewusste Entscheidung. Wenn ich es einfach nur mache, weil es alle anderen auch machen, dann ist es keine bewusste Entscheidung. Und wir sehen tatsächlich in der Glücksforschung, die sich eben mehrere Ebenen anguckt, dass es nicht nur eine Rolle spielt, wie ich mein Leben lebe, sondern wie das korrespondiert mit dem Rest auch der Gesellschaft. Es ist oft schwieriger, ein Leben zu leben, das sozusagen im Widerspruch zur Mehrheit steht. Das heißt nicht, dass das für einen selber eine schlechte Entscheidung sein muss, aber es ist eine schwierigere unter Umständen.
Du hast dich ja auch ein bisschen damit befasst, dass verschiedene Regierungen eben versucht haben, solche Glücksmessungen durchzuführen, unter anderem eben in Großbritannien. Wie erfolgreich waren denn solche Projekte in der Vergangenheit? Hat das wirklich zu mehr Lebenszufriedenheit dann auch geführt?
Das kommt darauf an, tatsächlich. Das Problem mit einigen dieser Projekte, zum Beispiel der Ansatz der britischen Regierung dazu war, dass die sich tatsächlich sehr eng fokussiert haben auf ganz simple Indikatoren, also Lebenszufriedenheit, so die direkte Frage, fühlst du dich glücklich? Wie gesagt, das sind nicht irrelevante Faktoren, aber sie decken eben nur einen sehr begrenzten Teil vom Wohlbefinden ab. Und wenn man zurückgeht so ins 18. Jahrhundert, die Moralphilosophen damals, Leute wie Adam Smith, Jeremy Bentham, die über Glück, Happiness gesprochen haben, die haben das auch viel weiter gefasst als nur sozusagen ein positives Gefühl. Da gehörte viel mehr auch mit dazu. Und das ist mein Problem teilweise mit der Arbeit zum Beispiel der britischen Regierung. Da ist nicht viel mit passiert, weil es vor allem eigentlich darum ging, das kann man ganz klar nachverfolgen, denen ging es vor allem darum zu sagen, guckt mal, die glücklichsten Regionen Großbritanniens sind nicht die reichsten in einer Zeit, in der sie massiv staatliche Leistungen gekürzt haben. Da wurde sozusagen also das Ganze ja fast schon pervers umgedreht. Es wurde ausgenutzt als Konzept. Da gibt es bessere Ansätze, zum Beispiel der schottischen Regierung. Die schottische Regierung hat tatsächlich ihre Zielindikatoren wegentwickelt, allein vom Bruttosozialprodukt, zu einem Gesamtpaket an Indikatoren. Das sind die vielversprechenden Ansätze, die sagen, Wohlbefinden und Glück kann man nicht an einer einzigen Zahl festmachen. Aber wenn wir es an einer Vielzahl von Zahlen festmachen, hilft das Regierungen schon, auch besser zu erkennen, welche Aspekte vielleicht gut funktionieren und welche nicht. Das sind, glaube ich, die vielversprechenden Ansätze.
Was war das zum Beispiel in Schottland? Also welche Faktoren hatten da besonders viel Einfluss darauf, ob Menschen zufrieden waren? Und hat man dann darauf basierend auch seine Politik angepasst?
Also da gehörten Aspekte mit dazu, ganz klassische Aspekte wie materieller Wohlstand, aber zum Beispiel auch, wie viele Grünflächen es in der Umgebung gibt. Wir wissen beispielsweise, dass Menschen, die mehr Grünflächen und Zugang zu denen haben, dass das ganz bedeutsam sein kann für ihr Wohlbefinden. Da gehörten aber auch Sachen dazu, wie ist die Gemeinschaft organisiert? Kann man sich zivilgesellschaftlich beteiligen? Inwiefern das tatsächlich Einfluss auf die Politik hat, ist natürlich eine ganz spannende Frage. Einerseits ist ganz klar, dass natürlich, und das ist immer so, mit den Indikatoren schon bestehende Politik auch begründet wurde. Also Sachen, die sowieso stattgefunden haben, wurden dann dadurch geguckt. Andererseits werden aber regelmäßig eben noch Updates zu diesen Indikatoren produziert. Und da gibt es dann WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen, die kommentieren, aber da hat sich was positiv entwickelt, dann nicht. Es gibt Debatten mit der Zivilgesellschaft, welche Indikatoren fehlen. Also ich würde es ausdrücken so, dass es zumindest einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Frage, was bedeutet eine gute Gesellschaft, die wird dadurch kontinuierlicher zumindest diskutiert. Was schon mal positiver ist als eine Gesellschaft, die davon ausgeht, solange alle genug Geld haben, ist eigentlich alles gut.
Ich würde ganz zum Schluss gerne noch mal eine ganz grundsätzliche Frage stellen, nämlich die, ob wir es nicht doch auch irgendwie übertrieben haben mit dem Fokus auf dieses individuelle Glück. Denn ist es nicht vielleicht so, dass jetzt gerade zum Beispiel in Zeiten des Klimawandels wir auch sagen müssten, vielleicht ist das nicht mehr die Maxime, die über allem steht, dass wir versuchen, eine Gesellschaft von möglichst glücklichen Menschen zu werden, sondern vielleicht gibt es heute auch Werte, die noch viel wichtiger sind, zum Beispiel Klimaschutz, Nachhaltigkeit?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Ausschließlicher Fokus auf individuelles Glück ist tatsächlich problematisch. Wir wissen das auch aus der Forschung, dass dieser sehr starke Fokus auf Ratgeber zur Selbstoptimierung sehr negative Konsequenzen für Menschen sogar haben können, wenn sie glauben, dass sie alle strukturellen Hürden einfach persönlich überwinden können, was oft nicht geht. Strukturelle Barrieren sind eben oft etwas, das man nicht als Individuum nur kontrollieren kann. Da ist tatsächlich eine Gefahr der Überbetonung. Deswegen ist es umso wichtiger, sich nochmal vor Augen zu führen, dass eben gerade dieser Glücksbegriff auch als, ich sag mal, politische Ansicht traditionell oft gar nicht nur sich auf das Individuum bezogen hat. Der vielleicht wichtigste Akteur dabei ist Adam Smith, der bekannt ist für den Wohlstand der Nationen, die unsichtbare Hand, die alles kontrolliert, also eigentlich einen Marktfokus hatte. Aber sein zweites Werk, The Theory of Moral Sentiment, die sehr wenige Leute kennen, hat sich komplett mit Glück beschäftigt, mit Wohlbefinden. Und darin hat Smith ganz explizit beispielsweise gesagt, eine Gesellschaft, die nur seinem Marktmodell folgt, die ist zwar stabil, aber die Menschen sind nicht glücklich darin. Und das liegt daran, Glück besteht zum einen aus diesem Streben nach dem eigenen Wohlergehen. Ja, das ist Bestandteil dessen für Smith. Aber dazu kam auch noch, dass Menschen versuchen, sich einerseits in die Gesellschaft einzupassen, also Normen versuchen zu internalisieren. Und drittens, tatsächlich altruistisch handeln. Nicht nur, weil sie sich davon was Positives erwarten, sondern genuin altruistisch agieren. Und er sagt, eine gute Gesellschaft ist eine, in der diese Sachen zusammenkommen, in der sie ausbalanciert werden. Also dieses eine Streben nach Optimierung und nach Nutzwert und materiellem Wohlstand und andererseits das Zusammenspiel mit anderen Akteuren in der Gesellschaft.
Wirkliches Glück hat also immer zwei Ebenen, eine individuelle und auch eine soziale, gesellschaftliche, sagt Jan Eichhorn, Senior Lecturer in Social Policy an der Universität Edinburgh und Glücksforscher.